wie die Leute so ticken, also was die für Werte und Normen haben, was denen wichtig ist, was die unter Reichtum verstehen, was die unter Wohlstand verstehen, was die für Lebensziele haben. Das ist eigentlich absurd. Ich war hier immer ein Außenseiter im Westerwald. Ich war der komische Kauz, ne? Also erstmal mit der Natur da. Gott, oh Gott, der fängt Schmetterlinge und hört Vogelstimmen. Der hat nicht mal Latten am Zaun. Ich habe Dinge gemacht, die waren anders, mit Synthesizern rumzuspielen und Vögelgesänge dann noch aufnehmen. Das war anders und deswegen war es falsch. Falsch. Als Grenzgänger muss man auch die Kraft haben, diesen Gegenwind auszuhalten. Aber das lohnt sich, weil man dann irgendwann in einem Zustand ist, wo man total frei ist, wo es egal ist. Und vollkommen wurscht, was die anderen Leute davon denken. Dafür ist das Leben zu kurz. Es gibt so geniale Wissenschaftler, die so geniale Erkenntnisse haben, Wissenschaftlerinnen, aber die schaffen das nicht, das rüberzubringen. Und dann ist das so die Wissenschaft für den elfenbeinernen Turm. Und da müssen wir rauskommen. Da sehe ich meine Aufgabe drin, diese Inhalte zu vermitteln. Biodiversität bedeutet die Vielfalt am Leben. Und viele Leute verstehen auch nicht, dass das eine größere Bedrohung sogar für die Menschheit ist als der Klimawandel. Das ist mir aber ganz wichtig, dass man nach der Show, dass man sich immer wieder denkt, boah, ist das geil, Natur ist so abgefahren, leck mich am Arsch.
Herzlich willkommen beim Podcast der Glücktage im Kufsteiner Land. Mein Kuratorenkollege Hannes Dreichel und ich, Birgit Enk, werfen hier einen Blick hinter die Bühne des Festivals und fragen unterschiedliche Menschen, was Glück für sie ganz persönlich bedeutet. Gast dieser Episode ist Dominik Eulberg. Ihn vorzustellen ist fast schon eine Herausforderung. Dominik passt einfach in keine Schublade. Er ist Ökologe, Naturschützer, er schreibt Bücher, entwickelt Spiele, züchtet Schmetterlinge und gleichzeitig ist er einer der bekanntesten DJs im deutschsprachigen Raum. Auch die Klänge, die er heute im Hintergrund hört, hat er selbst komponiert. Dominik wird in diesem Jahr Gast bei den Glücktagen sein und für eine Premiere sorgen. In seinem Vortrag oder besser gesagt seiner Multimedia-Biodiversitätsshow nimmt er uns auf eine audiovisuelle Reise quer durch die Wunder unserer heimischen Natur mit. Und da die Erfahrung zeigt, dass Dominiks Vorträge Lust auf mehr machen, hat er sich bereit erklärt, für einen kleinen Kreis eine exklusive Nachtwanderung durch die Kufsteiner Stadt zu unternehmen. Ausgestattet mit Nachtsichtgeräten und sonstiger Technik kann man dann mit ihm gemeinsam Bewohner der Stadt entdecken, die man wohl noch nie zuvor gesehen hat. Ja, und dann ist noch immer nicht Schluss, denn Dominik wird für uns alle noch ein Live-Set spielen. Wenn du mehr über die Glücktage und die nächsten Termine erfahren möchtest, dann besuch uns doch auf Instagram oder unter www.glück-tage.com. Nun aber zum heutigen Podcast mit Dominik Eulberg. Wie ihr gleich hören werdet, ist Dominik ein richtiger Nachtvogel und so kam es auch, dass wir das Gespräch zu einer für uns sehr späten Stunde aufgezeichnet haben. Aber hört selbst, viel Spaß.
Die Uhrzeit, meinst du?
Du gehst ja selten vor 5, 6.
Ja, bei mir geht's gleich jetzt los. Heute Morgen, als ihr mir geschrieben habt, war ich auch noch wach.
Okay.
Also da war ich schon kurz zum Überlegen, mal zu antworten, aber dachte ich mir, komm, das kommt vielleicht komisch rüber. Wann war das? Um 5.45 Uhr war ich noch lange.
Das kommt überhaupt nicht komisch rüber, weil ich war total dankbar, dass es außer mir auch noch andere Menschen gibt, die solche
Arbeitszeit. Ja, ich sage mal, das ist ja auch normal. Also wenn man die Lebewesen auf der Erde sich anschaut, es sind mehr Tierarten nachtaktiv wie tagaktiv auf der Erde. Und unsere Vorfahren, die ersten Säugetiere, waren auch nachtaktiv. Bei den Säugetieren sind mehr Säugetierarten weltweit auch nachtaktiv wie tagaktiv. Von daher ist das, wir sind vollkommen normal, ne? Die anderen sind alle unnormal. So schaut's aus.
Ja, wenigstens 2 von 3 in dieser Runde sind dann normal.
Du bist eine Lerche, oder was?
Nein, eigentlich auch nicht. Aber so die Arbeitszeit dann, um die Zeit habe ich eigentlich schon abgeschlossen, ja. Aber wir haben ja eh noch Glück gehabt, wenn man so ein bisschen recherchiert über dich und deine Podcasts anhört, weil es ist immer Thema auch, ja, deine Arbeitszeit und die Podcast-Aufnahmezeit. Ja. Und einmal, glaube ich, war es 2 Uhr am Morgen, dann habe ich mir gedacht, ja, das ist ja eigentlich gar nicht so tragisch. Dann jetzt 9, da kommen wir eh noch gut weg, gell? Das ist ja eine super Sache.
Ja, wir hätten es auch um 5 Uhr morgens machen können.
Ja, dann, ja, eben. Stimmt, ja.
Du warst ja schon in Kufstein, oder? Vor gar nicht allzu lange.
Also ich bin da mit dem Zug schon ein paar Mal durchgefahren und ich glaube, aufgelegt habe ich da auch schon mal. Mhm. Aber da, ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Wisst ihr es noch?
Ich weiß nur, dass die Birgit damals bei dir Konzert war.
Ja, ich glaube 2019, ich glaube sogar öfters 2019, müssten wir nochmal recherchieren. Auf jeden Fall, Dominik, also wie der Hannes ja schon gesagt hat, das ist unglaublich spannend eben für uns, dass wir ja, begeistern konnten,
dich
da mit ins Programm zu holen. Ja, es ist auch für uns, wie wir über dich berichtet haben, da war es auch ganz spannend, auch so deine Persönlichkeit zu skizzieren und deine zwei Herzen, die in deiner Brust schlagen, so würde ich es jetzt einmal bezeichnen, korrigiere mich, wenn es nicht passt. Aber ja, sind es zwei Herzen, die in deiner Brust schlagen? Würdest du das auch so sagen?
Nee, eigentlich gar nicht. Also für mich ist das ein und dasselbe. Also die ist ja mal eine tiefe Liebe zur Natur oder zum Leben. Das manifestiert sich halt eben auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Also ich meine, ich habe ja als Kind mich sehr intensiv mit der heimischen Flora und Fauna beschäftigt, mit der Biologie. Musik hat mich eigentlich gar nicht interessiert. Also zumindest anthropogene Musik, das war mir immer zu affektiert, zu gekünstelt. Bis ich dann das erste Mal Techno entdeckt habe, da habe ich so die Natur wiedergefunden, die Seele der Natur, dieses apodiktische, diesen unendlichen Fluss des Lebens, Panterei, Heraklit, ne, alles fließt. Und das konnte für mich die Techno-Musik das erste Mal so richtig beschreiben, dieser Fluss des Lebens und auch diese Nicht-Limitiertheit. Das finde ich ganz toll, diese Diversität, die man mit elektronischer Musik ausdrücken kann. Und das ist ja ein ganz archaisches Prinzip der Natur zum Erhalt des Lebens, die Diversität. Und das habe ich da auch wieder gefunden. Und dann habe ich das natürlich rein beruflich, weil der Mensch muss ja immer alles in seine Berufe stecken. Das finde ich immer ganz merkwürdig. Wieso ist einer Bäcker oder einer, keine Ahnung, Busfahrerin oder so? Was soll das? Wir Menschen sind ja so komplexe Wesen. Aber da hat man, beruflich war das schon erstmal stark getrennt und dann fügt sich das aber immer mehr und mehr und mehr zu einem einzigen zusammen. Und das ist halt eben das, was ich bin. Ein komplexes Wesen.
Also für mich war es im ersten Moment, ich bin auch in beiden zu Hause so gefühlt. Ich gehe unglaublich gern, bin ich in der Natur, da in Tirol natürlich ist ja ein Riesenangebot und hat man ja vor der Haustür. Ich liebe aber auch die elektronische Musik und im ersten Moment war es für mich sogar ein bisschen so, ja, es sind irgendwie zwei Welten, aber wie du das dann so erklärt hast und dass das ja eigentlich sehr ähnlich und sehr verwandt ist und mit diesem Herzschlag, du beschreibst es ja oft auch mit diesem Dreivierteltakt und dem Herzschlag und da habe ich mir dann gedacht, ziemlich cool, das gefällt mir und das passt dann für mich auch und das da fühle ich mich zu Hause, jetzt habe ich so für mich auch das entdeckt. Das habe ich cool gefunden, ja. Schön.
Ja, genau, weil ja das denken die Leute immer erstmal so auf den ersten Moment, wirkt das ja ein bisschen antagonistisch. Elektronische Musik und Natur, widersprüchlicher geht's gar nicht, aber nein, genau, da muss man einfach mal den Kopf einschalten. Wie schon sagst, dieses erste Geräusch, was wir hören, ist der Herzschlag, diese pränatale Konditionierung, wo wir uns nachsehnen und das finden wir toll, ganz archaisch und wir finden das in allen, auf der Welt, in allen Kulturen, Völker, die dazu tanzen, zu einem monotonen Vierviertelrhythmus und sich in einen transzendentalen Zustand bewegen und das ist ganz spannend, weil sich auch die Gehirnwellen synchronisieren, hat man rausgefunden, der Teilnehmenden. Und das uns verbindet und Aggression abbaut. Also ohne diesen kollektiven Tanz, den man wirklich als sozialen Klebstoff unserer Gesellschaft ansehen kann, wären wir wahrscheinlich niemals eine Hochkultur geworden, sondern hätten wir uns immer noch die Köpfe einhauen, wenn da irgendwelche nomadischen Völker sich aufeinandertreffen. Und deswegen finde ich das so ganz, ganz wichtig, weil viele Dinge kann man einfach nicht kognitiv beschreiben oder da kommt die Wissenschaft auch an ihre Grenzen. Deswegen finde ich, da kommt die Kunst und Musik dann rein. Und deswegen finde ich ja gerade diese Melange, so wie ich es bei euch mache, so toll, dass man wissenschaftlich evidenzbasierte Inhalte vermittelt, aber das dann auch wirklich im Tanz erfährt oder körperlich erfährt oder eine Sprache verwendet, die auch Tiere verstehen, weil wir Menschen, wir sind ja auch Tiere und wir merken, dass wir rein mit dem Kognitiven da gerade nicht weiterkommen, dass wir immer noch weiter sehenden Auges auf den Abgrund zurennen, uns als Homo suicidalis drohen abzuschaffen, weil das doch so absurd ist, dass wir auf der einen Seite sagen, wir sind das intelligenteste Lebewesen, das ist die Krönung der Schöpfung. Auf der anderen Seite sind wir das einzige Wesen, was so dumm ist, sich ganz bewusst die Existenzgrundlage abzuschaffen, nicht nachhaltig wirtschaften kann. Und diese, ja, wir nicht davon loskommen, unsere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen aufzulösen, weil dieser Kapitalismus, der alteingesessene Lobbyismus, das immer weiter perpetuiert, das ist schon bemerkenswert. Und aber unsere Sinne, oder rein kognitiv können wir das nicht beschreiben. Mhm. Und wir merken, dass wir da nicht weiterkommen, weil wir haben die wissenschaftlichen Erkenntnisse seit 60 Jahren schon mindestens hier. Rachel Carson, der Sturme Frühling, ist letztes Jahr 60 Jahre alt geworden, das Buch, oder The Club of Rome, das Ende der Ressourcen. Mhm. Irgendwie tut sich da ja nichts, weil dieses rein Kognitive, das sind wie so Schreckgespenster auf dem Jahrmarkt, in so einer Geisterbahn, spätestens bei der zweiten Runde verlieren die am Schrecken. Und wir müssen einfach emotional unsere Mitmenschen erreichen. Da können wir viel mehr Brücken schlagen.
Gelingt dir das mit deiner Musik?
Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, das ist, also ich habe das überhaupt nicht konzipiert, sondern sagen, ich mache jetzt, werde jetzt mal erfolgreicher Musiker und dann nutze ich meine Erfolgheit, um da Dings zu machen. Das ist Quatsch. Das ist alles so ganz organisch bei mir gewachsen. Aber das ist toll, weil ich zum einen, also man muss ja mal klar sagen, wir leben eigentlich im Jahr 2023. Wir haben so fantastische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Wir haben eigentlich alles erforscht. Mhm. Wir haben ganz tolle Technologien. Wir können die Energiewende könnten wir schaffen, direkt nachhaltig mit einem höheren Gemeinwohl auch, dass man mehr Arbeitsplätze schafft, mehr Fairness und so weiter. Wir könnten das Artensterben stoppen. Wir könnten Plastik substituieren. Das ist alles möglich. Mhm. Aber wir schaffen es ja nicht, weil dieser alteingesossene Lobbyismus, das immer weiter perpetuiert und die, ja, wir das einfach nicht schaffen, diese Inhalte zu vermitteln, weil wir leben in einem System, in einem populistischen System, wo sich nur dann Dinge ändern, wenn sie mehrheitsfähig sind. Die Parteien schauen, gehen die Umfragewerte hoch oder runter. Bei uns in Deutschland war es so, dass selbst die Grünen, die grünste Partei bei uns, also im breiten Spektrum, ein Wahlprogramm hatte, was noch nicht mal die Ziele des Pariser Klimaabkommens einhält. Und das ist ja schon bemerkenswert, weil sie einfach Angst haben, dass ihm viele Wählerstimmen abspringen, weil das eine Entbehrung ist, dass viele unbekömmlich finden, sagen, was, die Spinner wählen wir nicht mehr. Und die große Aufgabe der Menschheit ist einfach gerade, diese Aufklärung zu betreiben, weil wir nur das schützen, was wir auch schätzen und was wir auch lieben, und die Leute dazu zu bringen, das Bild im Ganzen zu sehen, eine holistische Blickweise darauf zu bekommen, weil das ist das Problem. Natur und Naturschutz hat keine Lobby. Das ist niemand dahinter, der die Interessen vertritt. Und ja, da sehe ich immer so die großen Baustellen, warum wir da nicht weiterkommen, dass Naturschutz auch immer kostenlos ist. Ich kenne so viele Leute, die machen das ehrenamtlich in ihrer Freizeit. Ich kriege auch ständig da irgendwelche, Olberg, mach mal das, rette mal hier den Mauersegler, erklär uns mal, was das für eine Pflanze ist und so weiter. Und wenn du dann sagst, so, ja, ist jetzt auch mal gut, ich muss jetzt auch mal Geld verdienen, um Brötchen zu verdienen oder meine Familie zu ernähren, sagen, was, du willst dafür Geld haben, das ist ja wohl das Allerletzte. Das heißt, es ist überhaupt keine Akzeptanz dafür da in unserer Gesellschaft, für den Naturschutz Geld zu verdienen. Das ist auch etwas, was mich stört. Aber dennoch versuche ich da meine Reichweite zu nutzen und ganz andere Sensibilisierungsgründe zu erschließen. So mache ich oft von meinen Gigs oder von meinen Konzerten vor oder danach Führungen, die Leute gewinnen können. Die kommen dann mit, nur weil sie mich als coolen Musiker finden und denken erstmal, wir machen ein bisschen spinnerten Kram, aber da merken sie ziemlich schnell, der meint das ernst. Und das ist wichtig, weil wenn man da einmal diese Schwelle überschritten hat, dann erreicht man Menschen mit Botschaften, die wirklich vorher noch nie gehört haben. Und das ist ganz entscheidend für den Transformationsprozess, weil es werden sich nur dann Dinge ändern, wenn sie mehrheitsfähig sind. Und ich sag mal, die Wiesen, auf denen man noch nie war, das sind die saftigsten. Ja, da ist wirklich was zu holen. Da klingelt es wirklich bei jedem Sensenhieb. Und somit versuche ich, die Bühnen, die mir da genutzt werden, geboten werden, zu nutzen, um diese wichtigen Botschaften zu transferieren. Es ist einfach so, da Natur keine Lobby hat, sage ich immer, sie braucht Heroes, Nature needs Heroes. Meine große Aufgabe sehe ich halt eben darin, die Menschen für die Biodiversität zu sensibilisieren, weil viele Menschen verstehen gar nicht überhaupt, was ist das, dieser Begriff, können die Leute schon nicht erklären, nicht begreifen, weil das klingt jetzt noch nicht sehr sexy. Und viele Leute verstehen auch nicht, dass das eine Überlebensversicherung für uns in kommenden Generationen ist und dass das eine größere Bedrohung sogar für die Menschheit ist als der Klimawandel, weil der Klimawandel stellt die Frage, wie können wir Menschen überleben? Irgendwie wird das immer gehen. Ja, viele Menschen werden die Heimat verlieren. Aber es wird immer noch habitable Zonen geben auf der Erde, auch wenn wir die Klimaziele nicht einhalten, auch wenn es für viel Leid sorgt. Aber wenn Ökosysteme komplett kollabieren, dann sind wir so machtlos. Was wollen wir dann essen? Wollen wir uns von Gesteinen ernähren oder was? Das verstehen die Leute noch nicht. Deswegen stellt die Klimakrise stellt die Menschheit vor die Frage, wie können wir Menschen überleben? Aber die Biodiversitätskrise stellt die Menschen vor die Frage, können wir Menschen überhaupt überleben? Und da gibt es so gut wie noch gar nichts zu. Und da sehe ich wirklich meine Aufgabe, da meine Reichweite zuzunutzen, um zu sensibilisieren.
Ich weiß, dass es ein sehr komplexes Thema ist, Dominik, aber wenn jemand eine Antwort weiß, dann glaube ich, wärst du es. Wie kann man denn jemand in einem Satz erklären, was Biodiversität bedeutet?
Biodiversität bedeutet die Vielfalt am Leben. Biodiversität ist nicht ein Synonym für Artenvielfalt. Das denken ja viele Leute, denken so, jetzt will ich mal ein bisschen klugscheißerisch schwätzen. Sag ich jetzt mal Biodiversität statt Artenvielfalt? Nein. Laut Definition besteht der Begriff Biodiversität aus drei Säulen. Das ist zum einen die Artenvielfalt, weil jede Art hat seine Berechtigung. Die Biosphäre, so nennt man dieses Netzwerk der Lebewesen auf der Erde, ja, das nennt man Biosphäre, ist ja ein ganz wichtiges Zahnrädchen. Und da kann man nicht sagen, das Zahnrädchen ist wichtiger, das Zahnrädchen ist unwichtiger. Wenn ein Lebewesen existiert, dann hat das seine Berechtigung. Menschliche Intelligenz ist keine Währung der Evolution. Also, dass wir Lebewesen in Schädlinge und Nützlinge unterschreiben oder sagen, dieses Lebewesen ist ganz wichtig und das ist weniger wichtig, das kann man ruhig aussterben. Das ist fatal. Du kennst das von einem Uhrwerk. Sobald du ein Zahnrädchen rausnimmst, egal ob das mini klein oder riesengroß ist, ist wurscht, die Uhr tickt nicht mehr. Ja, und das müssen wir verstehen. Das ist auch ein Teil dieser menschlichen Hybris, dass wir denken, wir könnten das da unterscheiden in nützliche und weniger nützliche Lebewesen. Und das heißt, dieses Netzwerk steht in ganz feinen Zyklen zueinander. Und sobald da ein Lebewesen rausbricht, können ganze Netzwerke kollabieren, sodass es sehr schnell sehr unbekömmlich für uns Menschen wird.
Deswegen glaube ich auch, dass das Wort Berechtigung, das du benutzt hast, fast schon zu harmlos ist, weil es Berechtigung heißt so, ja, es darf da sein. Also nimm es weg und was anderes bricht zusammen. Also hat es nicht nur Berechtigung, sondern wirklich einen Bedarf auch, oder?
Ja, genau. Also das ist halt eben extrem wichtig für diese Ökosystemdienstleistung, die wir tagtäglich mit einer Selbstverständlichkeit in Anspruch nehmen. Ich meine, die Luft, die wir atmen, hat nicht der liebe Gott gemacht, sondern Pflanzen durch Photosynthese, die Insekten, 80% der Pflanzen in unseren Gefilden sind auf Insektenbestäubung angewiesen. Albert Einstein sagte ja schon, keine Bienen mehr, keine Menschen mehr, weil das alles zusammenbricht dann ganz schnell, das System. Oder man hat auch rausgefunden, zum Beispiel in der Serengeti bei den Gnu-Wanderungen, wenn man da jetzt die Mistkäfer alleine wegnehmen würde, wenn nach 3 Wochen wird da die Scheiße 75 Zentimeter hochstehen. Also das ist wirklich auch eine Müllabfuhr, und die da jeden Tag Dienstleistung für uns verbringen. Also der Begriff der Biodiversität besteht aus den drei Säulen. Das ist zum einen die Artenvielfalt. Zweitens ist es aber auch die genetische Vielfalt, weil was wir oft machen oder was das große Problem ist, dass man Arten künstlich an einem Tropf am Leben erhält in einem ganz kleinräumigen Schutzgebiet. In Deutschland hat man es zum Beispiel mit dem orange-roten Heufalter gemacht, mit dem Regensburg-Gelbling. Den hatten wir bei Regensburg, gab es den nur in einem einzigen Schutzgebiet. So, und da kann eine fatale Situation kommen und dann stirbt die ganze Art da aus. Bei uns war es halt immer ein falsches Beweidungsprojekt. Man hat dann Schafe da drauf geschickt, weil man dachte, Schafe sind toll, weil die halten die Wiese ja kurz, damit der natürlichen Sukzession entgegenwirkt wird, weil ansonsten hat man ja das Problem, wenn eine Wiese nicht gemäht oder beweidet wird bei uns, dass sie schnell verbuscht und dann zu einem Wald wird. Das heißt, die ganzen Wiesenarten haben ein großes Problem. Warum ist das so? Das ist deswegen so, weil die Flora und Fauna hier in unseren Gefilden auf ein ganz anderes Habitat eingestellt ist, wie es jetzt ist. Also man muss sich das so vorstellen, dass vor der Besiedlung des Menschen das hier mehr eine Offenland, Graslandschaft war, in Deutschland oder auch in Mitteleuropa ein Gemisch, wo sich Wald und Bäume mit Wiesen und Offenland nahtlos ineinander abgewechselt haben. Warum ist das so? Das ist deswegen so, weil wir hier bei uns in unseren Gefilden große Megaherbivoren hatten, wie Elefanten, Waldelefanten oder auch der Mammut. Der Mammut ist erst vor 4000 Jahren ausgestorben auf den Wrangelinseln in Sibirien. Man hatte hier auch zwei Nashörner, Nashornarten Wald- und Steppennashorn. Man hatte Auerochse und so weiter. Also ganz große Viecher, die Terraforming und Bioturbation betrieben haben, die das immer in einem Gleichgewicht gehalten haben. Da der Mensch hier aber alle ausgerottet hat, ja, oder verdrängt hat oder in ihrem Bestand so dezimiert hat, ist das komplette Ökosystem bei uns gestört. Und jetzt nochmal zurückzukommen auf diese genetische Vielfalt, wenn man dann Arten künstlich am Tropfer im Leben erhält, in kleinen Schutzgebieten, dann kann ein kleiner Fehler, zum Beispiel oder eine Pandemie oder eine Seuche, die da ausbricht, schnell eine ganze Art ausrotten. Und mit dem Regensburg-Gelbling war es halt eben so, man hat gedacht, Beweidungsprojekt, okay, ja, müssen wir machen, weil sonst gibt es da Büsche mehr, dann hat der Schmetterling nicht mehr die Futterpflanzen, hat dann aber dummerweise Schafe dahin getan. Aber Schafe sind montan lebende Wesen, die eigentlich nichts in Deutschland verloren zu haben, auf natürliche Art und Weise. Und die sind nämlich darauf getrimmt, alles ratzeputzekal zu fressen, sonst würden die verhungern da oben im Bergen. Und die haben das so ratzeputzekal gefressen, dass sie auch bei dem Zwergginster die Triebe mitfressen, wo halt eben der Schmetterling die Raupen drauf legte und so, somit ist die Art ausgestorben in Deutschland. Das war's. Und die dritte große Säule der Biodiversität ist die Habitatvielfalt, also dass man eine möglichst Vielzahl an Lebensräumen hat. Und diese drei Säulen sind im Endeffekt nichts anderes wie eine Überlebensversicherung für uns und kommende Generationen. Also dessen muss man sich schon immer bewusst sein bei diesen Begrifflichkeiten. Es geht nicht darum, die Natur zu schützen, weil wenn ich das oft höre, wir zerstören unseren Planeten, wir zerstören unsere Natur. Das ist alles Quatsch, das ist schon Ausdruck dieser anthropozentrischen Hybris, dass wir denken, wir hören das Maß aller Dinge. Ein Scheißdreck können wir können alle Atombomben zünden, es wäre wurscht, die Natur wird das trotzdem überleben, aber wir sägen uns selber den Ast ab, auf dem wir sitzen. Das ist der einzige Punkt, weil Naturschutz ist nichts anderes wie der Versuch, eine Konvention zu finden, wie die Welt aussehen soll, in der wir leben wollen, und den einen Konsens findet man nie. Aber mir ist es immer ganz wichtig, dass man Kausalketten zu Ende denkt und sich dann erst eine Meinung macht über die Situation. Mhm.
Mhm. Trotzdem, trotz der Schilderung, was da alles auf uns unter Umständen zukommt und was wir alles nicht sehen wollen und wo die Mehrheit eben nicht da ist, was ja unglaublich traurig ist, gerade wenn man so begeistert ist auch für die Natur, gell, und das ist so stark beobachtet. Hast du einen unglaublichen Optimismus nur? Also es ist diese Frustration, was dann aufkommen könnte, gell? Die fehlt mir bei dir, Gott sei Dank. Ja, wie machst du das? Wie schaffst du das? Weil gerade wenn man so nah dran ist wie du und das so beobachtet.
Ja, also da bin ich ein großer Freund vom Karl Popper, von dem Philosophen. Ich glaube, er war Österreicher auch, ne? Der gesagt hat, zum Optimismus gibt es keine sinnvolle Alternative. Ja, also ich kann entweder kämpfen oder mich in einer schwarzen Box einschließen und warten, bis ich sterbe. Also dann sterbe ich so oder so. Aber also für mich gibt es einfach zum Optimismus keine Alternative. Dieses Lebensbejahende, sich am lustvolle Ausprobieren am Rande der Möglichkeiten, das ist halt eben immer wieder der Motor der Natur und der Evolution, wie das doch irgendwie immer weitergeht. Dieses Stagnieren und Stehenbleiben, das findet man in der Natur nicht. Finde ich dann nie wieder. Also ja, das ist, wie Albert Einstein, zitieren wir wieder, schon sagte, es gibt zwei Dinge, die sind unendlich. Das ist das Weltall und die Dummheit des Menschen, wobei er sich beim ersten nicht so ganz sicher war. Das kann ich nur unterschreiben. Und das ist für mich auch täglich eine Herausforderung, diese Dummheit der Menschen, wie die Leute so ticken, also was die für Werte und Normen haben, was denen wichtig ist, was die unter Reichtum verstehen, was die unter Wohlstand verstehen, was die für Lebensziele haben. Das ist eigentlich absurd, wenn man das mal mit so einer Distanz betrachtet. Und ich glaube, bei mir ist das, weil ich schon immer so eine Distanz zu Menschen hatte. Also ich meine, ich gehe lieber Vögel beobachten oder so, wie mich unter Menschen zu mischen. Da ich bin ich jetzt nicht so der Freund von. Ich meine, ich bin jetzt nicht soziophob oder sowas. Das mache ich schon, weil das gehört dazu. Aber ich fühle mich wohler, wenn ich draußen bei Tieren bin, wie irgendwie unter Menschen. Weil Menschen, die wollen immer was. Die haben immer so eine Intention. Aber ich glaube, ich betreibe da eine psychische Hygiene dadurch, indem ich sehr zurückgezogen lebe. Also ich lebe hier im Westerwald an der Westerwälder Seenplatte ganz alleine, also mit meiner Frau zusammen in einem Haus am See, und wir haben eigentlich keine Nachbarn, und ich bin versucht ja mal eine gute Balance zu halten. Also ich habe heute Nachmittag war ich die ganze Zeit draußen und habe mit der Motorsäge gesägt und habe Benjeshecken angelegt. Das, wisst ihr, was das ist, Benjeshecken?
Keine Ahnung.
Schon mal gehört? Nee, das ist so eine wunderbare Sache für den Naturschutz. Das ist, wenn man einfach irgendwelche Sträucher, zum Beispiel Haselsträucher, die so hochwachsen in den Himmel, so ranke Bohnenstangen, das ist kann kein Vogel ein Nest dazwischen bauen, weil die so hin und her schwanken, klar. Aber ich lege daraus immer Benjeshecken an, und zwar oder auch aus anderem Schnittgut. Man schichtet die einfach auf in so Wälle, und das ist ganz spannend, weil viele Vögel sind ja Heckenbrüter, also Rotkehlchen zum Beispiel, oder auch Lebensraum für ganz viele Arthropoden, also für Insekten oder Spinnen oder Tausendfüßler oder was es da alles gibt, und auch Refugium für Säugetiere, Igel zum Beispiel, die schlafen da drin, machen Winterschlaf. Das ist ganz einfach, man schüttet die einfach aus, macht so Wellen daraus, und dadurch, dass die Tiere sich dann da drinnen aufhalten, da drin brüten, da drin schlafen, da drin rasten oder nisten, koten die natürlich auch hin, verrichten ihre Notdurft, und sie koten ja das hin, was sie gefressen haben, was autochthon davor kommt, also was auf natürliche Art und Weise davor kommt. Und dann hat man schon innerhalb von 2-3 Jahren eine wunderbare, ganz bunte, resiliente Hecke dort, die ganz auf ganz natürliche Art und Weise denkt. Muss man gar nichts machen. Also das Pflanzen der Natur überlassen. Ja, und das macht großen Spaß.
Ja, das ist sehr befriedigend.
Sehr befriedigend, ja. Genau. Aber wie gesagt, auch da ist es immer wichtig, die Balance zu halten, um da glücklich zu sein. Aber natürlich ist es für mich immer wieder eine Herausforderung. Also meine Skepsis steigt von Tag zu Tag, dass wir das doch noch die Kurve kriegen für den Transformationsprozess, weil das ist so. Und das, ich komme immer wieder zu dem Entschluss, dass das im Endeffekt ja einfach unsere falschen Werte und Normen sind, dass wir die Gier nach Geld, nach schnellem, kurzen Profit, einer Langlebigkeit für uns und unseren Kindern und Enkelkindern vorziehen. Das ist mir unbegreiflich. Und da denke ich mir, ja gut, dann ist vielleicht besser so, wenn wir aussterben. Also, ich meine, gibt's auch den schönen Witz, da treffen sich zwei Planeten, sagt der eine, und wie geht's? Na, nicht so gut, ich habe gerade gesundheitliche Probleme, ich habe Menschen, sagt der andere, ach, das kenne ich, das geht vorbei. Aber nochmal zu meinem Ansatz, wie du richtig bemerkt hast, ich mache das immer sehr positiv, weil dieses Templat oder dieser Duktus, der in den Medien über die Natur angeschlagen wird, überall, wenn man Fernseher anmacht, das ist ja immer der Tonfall der Tragödie. Immer, es ist immer dasselbe. Alles ist ganz, 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 ganz schlimm. Aber noch können wir es schaffen, wenn wir ganz große Entbehrungen machen. Und das führt zum einen zu so einer Resignation, dass die Leute in so eine Depression verfallen. Da stellt man sich ja nachher nur die Frage, schneide ich mir die Pulsadern auf oder springe ich von der Brücke? Das heißt, die Leute kämpfen nicht mehr, die hören auf. Das ist zu viel für die. Und zum anderen, es muss so eine positive Intention da sein, weil das nochmal, das ist das der Lebensmotor der Evolution, um damit etwas weitergeht. Man muss die Leuten schon klar die Fakten aufweisen, aber nicht nur dieses negative Templat verwechseln. Und dann ist meine persönliche Erfahrung im Naturschutz, ich mache das ja schon jetzt lange, dass man damit viel mehr erreicht, wenn man die Leute, wenn man das Pferd von hinten aufsäumt, wenn man die Leute über die Positivität, über das kindliche Staunen, was ja in allen von uns steckt, abholt, weil das nochmal die kausale Kette ist. Wir schützen nur das, was wir lieben. Und wenn wir die Herzen der Menschen öffnen, wenn wir denen zeigen, das ist das Leben, das ist, wir sind ein Teil davon, wir sind ein Wesen, das leben will, umgeben von anderen Wesen, die leben wollen. Wenn wir wieder anfangen, denen auf Augenhöhe zu begegnen, dann wird das auf einmal wieder ganz einfach, dass das vergessen wird, das verlieren wir. Also auch so, gerade bei Insekten und so, da stelle ich mir wieder fest, dass viele Leute die eklig finden, und das zeigt den Leuten, dass Ekel und Abstoßung nur Ausdruck einer im wahrsten Sinne des Wortes verrückten Blickweise sind. Und dafür habe ich mich dann zum Beispiel auch mit dem Künstler zusammengetan. Wir haben Insekten auf Augenhöhe porträtiert von Angesicht zu Angesicht. Wenn man sich die anschaut, dann erkennt man doch, wie wunderschön sie sind. Und das mache ich auch mit meiner Biodiversitätsshow, was ich bei euch mache. Das werdet ihr sehen. Das wird kein, also ich nenne die Fakten nüchtern. Das muss man machen. Das bringt ja auch nichts, da irgendwas zu verheimlichen oder schön zu reden. Man muss sich das anschauen. Aber dennoch macht das was mit den Leuten. Dadurch, dass ich es auch multimedial mache, also über Bilder, Musik und so weiter, erzeugt das eine Schwingung und reaktiviert das kindliche Staunen, und ich stelle immer wieder fest, dass dann plötzlich so eine Bereitschaft da ist, weil wenn man den Leuten auf so einer politischen Ebene diktiert, das und das müsst ihr tun oder nicht tun, das funktioniert nicht über die Verbote. Aber wenn man die Herzen der Menschen öffnet und die das verstehen, dann schreien die selbst nach Lösungen. Da sagen die am Ende immer von dem Vortrag, Olberg ist ja alles schön gut, haben wir jetzt verstanden, aber was können wir denn jetzt tun, um wirklich was zu verändern? Dann hat man gewonnen aus Naturschutzgründen. Wenn die Leute, wenn man die Herzen der Menschen geöffnet haben, die bereit sind, dafür zu kämpfen, dann ist das andere ganz einfach, ne? Aber die muss erstmal diese Bereitschaft erzeugen. Und dafür, finde ich, ist dieses lustvolle Werkzeug viel, viel wichtiger und viel, viel wertvoller.
Und ein Gast unserer letztjährigen Glücktage hat ja so einen schönen Satz auch gesagt, hat gesagt, man kann andere Leute nur zum Brennen bringen und mit Leidenschaft anstecken, wenn man selber für was brennt, und das merkt man halt bei dir, genau. In deiner Kunst, in deinen Erzählungen über Natur und
ja, genau, das stelle ich auch mal wieder fest, das ist das Allerwichtigste. Warum die Leute das so begeistert, wenn ich das mache oder das schreibe, das ist gar nicht, weil, ja, klar, es ist tolle Musik und es sind tolle Bilder und tolle Fakten. Die Leute merken einfach auf so einer ganz unterbewussten Ebene, der Typ meint das ernst und ihm bedeutet das ganz viel. Und dann entsteht direkt eine ganz viele Empathie, und das kauft man demjenigen dann ab. Und das ist das Allerwichtigste, ja.
Aber da auch wieder, glaube ich, weil es eben keine Schublade ist, dass du dir irgendeinen Beruf raussuchst, den du irgendwie erfindest, sondern sagst, ich bin einfach ich bin multidisziplinär, ich kann mich in einer Schublade stecken, nur damit ihr mich besser versteht. Und ich glaube, das ist auch was noch viel mehr Menschen übernehmen könnten auch, ja. Dass man sagt, okay, ich habe den Mut, ich bin keine Schublade.
Ja, genau, aber ich meine, das ist ganz einfach, aber dafür muss man auch erstmal diesen Mut haben, diesen Schritt zu gehen und sich davon zu emanzipieren, von diesem politischen Diktat, ja. Aber auch oder gesellschaftlichen Diktat, aber auch oft dem elterlichen Diktat, weil damit fängt das ja schon an. Man wird da schon direkt in so eine Schublade reingesteckt. Wenn du aus einer Akademikerfamilie kommst, musst du Akademiker werden. Ja, du kannst nicht Handwerker werden. Was ist das denn für eine Verschwendung deines Talentes? Wenn du aus einer Handwerkerfamilie kommst, da kannst du nicht Akademiker werden, weil dann du machst nicht hier so spinnerten Denkrahmen, du machst was Handfestes. Ne? Damit geht das schon los. Man muss sich, jeder Mensch hat die, finde ich, die Verantwortung, sich von seiner Sozialisation zu emanzipieren. Das ist ganz, ganz wichtig, weil dann sind wir wirklich frei. Und da bei vielen Menschen, da sind irgendwelche Muster und Strukturen aktiv, die gar nichts mit ihnen selber zu tun haben. Wenn man immer fragt, wieso machst du das denn? Wieso machst du denn diesen Beruf? Ja, muss man halt, ne? Oder was einen nicht umbringt, macht einen nur noch härter oder so. Das ist immer dieses ganze Geschwätz da. Das kommt ganz viel von den Eltern adaptiert, aber auch von der Gesellschaft, von dem gesellschaftlichen Diktat. Und da muss man sich von emanzipieren, aber das kostet auch viel Mut, das kann ich dir sagen. Also mich hat das viel Mut gekostet. Mein Vater zum Beispiel, der ist Schulleiter gewesen und Pädagoge. Ich komme aus so einer Lehrerdynastie, der wollte eigentlich auch immer, dass ich Lehrer werde, und das hätte ich auch alles wunderbar machen können, hätte ich mein Beamtengeld und so weiter, aber ich habe das nicht gespürt. Ich habe das gesagt, nein, das ist nicht mein Weg. Also, und es hat mich viel Kraft und Mut gekostet, diesen Weg zu gehen, weil ich mich schon mit meinem Vater da verworfen habe in meiner Jugend. Das hat er nicht verstanden, dass sein Sohn jetzt da Techno-Musik macht. Das ist ja mit teilweise einen Strom abgestellt, hat gesagt, das ist Teufelsmusik, da zahlt er keinen nichts mehr. Und hat direkt gedacht, man wäre drogenabhängig, wenn man Techno-Musik macht. Das hat er einfach nicht verstanden. Also das hat er nicht geschafft. Und dann habe ich auch gar keinen Kontakt mehr mit meinem Vater gehabt. Und das hat mich auch sehr traurig gemacht. Also das war ein eigenen Weg gehen, das sind Entbehrungen, auch immer kurze Momente der Einsamkeit. Aber das ist ganz wichtig, weil es der eigene Weg ist. Und dann wird das auch richtig bekömmlich und wird das auch so, dass es zu einem selber ganz optimal passt. Oder ich komme ja auch aus dem Westerwald und ich habe damals schon immer mich total für Natur interessiert, weil ich bin auch ohne Fernseher groß geworden, ohne Medien, und war eigentlich den ganzen Tag draußen im Wald, habe dann nur die Vögel zugelauscht oder den Schmetterlingen. Das hat mir ganz viel gegeben und habe dann angefangen, noch mit Synthesizern rumzuprobieren, Anfang der 90er. Das war für mich ganz wichtig. Und ich kann dir sagen, ich war hier immer ein Außenseiter im Westerwald. Ich war der komische Kauz, ne? Also erstmal mit der Natur da, immer der, oh Gott, der fängt Schmetterlinge und hört Vogelstimmen, der hat nicht mehr alle Latten am Zaun. Mhm. Und dann noch mit den Synthesizern rumdrehen, da Anfang der 90er war das auch nicht gang und gäbe. Heutzutage ist ja elektronische Musik fast Mainstream, ne? Ich meine, ich bin mittlerweile mit meiner Musik in den Charts, das wäre damals so undenkbar gewesen. Und als Grenzgänger, ja, muss man auch die Kraft haben, diesen Gegenwind auszuhalten, aber das ist halt eben ganz toll, das lohnt sich, weil man dann irgendwann in einen Zustand ist, wo man total frei ist, wo es egal ist. Und bei mir ist es mittlerweile so, ich habe eigentlich nie das Gefühl, dass ich arbeite. Ich denke, die Leute sagen immer, Gott, Dominik, du machst so viel, machst noch die Spiele und mit dem Jan Haft die Filme und Gastwissenschaftler und schon wieder ein Buch und wieder ein Buch, wieder ein Album. Das, wie machst du das denn? Schläfst du denn überhaupt noch? Das ist doch nicht mehr normal. Da denke ich, ich persönlich habe immer das Gefühl, ich arbeite gar nichts. Ich habe immer das Gefühl, ich bin immer stickefaul, weil man so abgespeichert hat, wenn man arbeitet, dann muss das quälend sein. Ne?
So.
Kennen ja viele Leute, denken immer noch, dass das Wörtchen Qualität käme von Quälerei, etymologisch. Und bei mir ist das eigentlich immer so, ich mache eigentlich immer nur das, worauf ich Lust habe, und gehe da auch mit dem Fluss, wo mich das hinbringt. Und so kommt man viel, viel weiter, weil es gibt einen natürlichen Fluss des Lebens. Egal, wie sehr ich mich anstrenge, die Sonne geht auf, die Sonne geht unter. Also es gibt Dinge, die passieren, ohne dass ich etwas dazu tue. Und das muss man einmal verstehen, weil das, je mehr man da drin rumfuddelt, desto mehr Krütze kommt dabei raus. Zum Beispiel, wenn ich atme, je mehr ich darauf achte, wie ich atme, desto schlechter wird meine Atmung. Ne? Dann fängt das mir an zu holpern oder so. Oder wenn ich gehe, das macht sich auch ganz automatisch. Und so ist das auch im Fluss des Lebens. Ich habe das immer im Bild im Kopf. Ich ist so ein Fluss, der schlängelt sich da durch einen Regenwald, und es ist viel bekömmlicher, wenn man sich eine Luftmatratze schnappt, sich da drauflegt, mit kleinen Paddelbewegungen einfach dahin steuert, wo man gerade hin will, statt da ständig gegen den Strom anzuspringen. Das ist Spinner und Schwachsinn. Das ist Selbstmord auf Raten, das verstehen viele Leute immer nicht. Und bei mir ist es auch so, klar, ich habe meine Termine, da muss ich natürlich schon da sein, aber ansonsten, ich stell mir nie einen Wecker. Also das ist den Luxus, den ich habe, mir keinen Wecker zu stellen, weil da denke ich mir, was ist das für ein Quatsch? Steht dann auf, wenn mein Körper sagt, ich habe jetzt genug geschlafen. Und dann gucke ich einfach, wo mich das hintreibt, wo ich Lust drauf habe. Wenn ich Lust habe, Buch zu schreiben, dann setze ich mich hin und schreibe. Wenn ich Lust habe, Musik zu machen, dann gehe ich ins Studio und mache Musik. Wenn ich Lust habe, irgendwelche Biotope anzulegen, mache ich das. Und das ist ganz lustig, weil wenn man schwanger ist, etwas zu tun, dann ist man da drin auch richtig gut. Dann hat man wirklich auch was zu sagen. Dann ist man total effizient. Und ja, da kann eigentlich jeder hin, jeder oder jede hinkommen, aber man muss erstmal diesen Mut haben, diese Angstschwellen zu überspringen und auch anders zu sein und auch mal anzuecken oder nicht konform sein. Aber da kann ich jedem oder jeder nur den Ratschlag zu geben. Egal, was ihr tut, ob ihr euch mega anstrengt oder nicht, es wird immer drei Lager geben. Ein Lager, die findet das gut, ein Lager, die findet das schlecht und ein Lager, denen ist es vollkommen wurscht, denen ist es egal. Also deswegen seid selbst euer eigener Richter und guckt einfach immer, finde ich das selber geil, ja oder nein. Alles andere ist wurscht. Und wenn ihr das macht, mehr drauf achtet, finde ich das richtig geil oder nicht, dann seid ihr richtig gut da drin, was ihr tut, weil dann nutzt ihr das Feld eures reinen Potenziales. So einfach ist das, ne? Weil dann seid ihr einzigartig. Was das ist, erstmal vollkommen wurscht. Weil das ist dieses gesellschaftliche Diktat ja erstmal, das denkt ihr erstmal, alles, was anders ist, ist falsch. Also es war bei mir auch so. Ich habe Dinge gemacht, die waren anders, mit Synthesizern rumzuspielen. Und Vögelgesänge dann noch aufnehmen und in Synthesizer-Daten, das war anders und deswegen war es falsch. Der Typ ist bekloppt, das macht keinen Sinn. So, und dann, wenn, das ist ja auch mal ganz interessant, wenn man damit dann Erfolg hat, ja, wenn man damit Geld verdient und dann in den Fernsehen kommt und in Radio und dann ist es okay, dann ist wie so ein Stempel kommt da drauf, in Ordnung. Ja, komisch, aber in Ordnung. Im Gegenteil, finden die Leute das auf einmal noch toll, ne? Und bewundern das dann. Und das ist so bescheuert, das kotzt mich immer so an. Das ist doch vollkommen wurscht, was die anderen Leute davon denken. Dafür ist das Leben zu kurz. Das Leben ist so kostbar. Wir sollten so dankbar dafür sein, jeden Tag. Kann sein, dass wir morgen tot sind oder nächste Woche tot sind. Das Leben ist nicht dazu da, um da irgendwelche Konventionen von anderen Menschen zu erfüllen. Es ist immer ganz wichtig, dass man sich bewusst macht, was macht mich wirklich glücklich, was ist nachhaltig, weil glücklich macht einen die Sinnhaftigkeit in dem, was man tut. Also da bin ich auch wieder ein Österreicher, seht ihr das? Gut vorbereitet hier auf dem Podcast. Der Viktor Frankl, das war ein österreichischer Psychologe, von dem bin ich großer Fan. Wirklich, kann man nicht anders sagen, finde ich einer der schlauesten Menschen, die jemals gelebt haben, der hat ja damals untersucht bei der Logotherapie, was macht einen Menschen wirklich glücklich, ja? Und das ist für mich der Sinn des Lebens, glücklich zu sein, ja? Es ist so wurscht, wie viel Geld ich auf dem Konto habe. Ich sage mal, das letzte Hemd hat keine Taschen, ja? Also ist egal, ob man 5 Millionen Euro auf dem Konto hat, tot auf Friedhof ist, das kann es ja nicht sein. Aber der hat halt eben untersucht, was macht die Menschen glücklich? Und er hat dabei herausgefunden, dass es im Endeffekt um die Sinnhaftigkeit geht in dem, was ich tue. Wenn ich eine tiefe Sinnhaftigkeit in dem empfinde, was ich da tue, dann bin ich wirklich glücklich. Und das ist ganz wichtig. Und bei mir ist das bei allem, was ich tue, das ist zum einen ja diese Muße, dieses Künstlerische, das gibt mir eine ganz tiefe Sinnhaftigkeit. Aber das könnte ich natürlich auch tun. Ich könnte ja auch Künstler sein und dann dem reinen Hedonismus oder Eskapismus frönen, ja, nur Champagner saufen und irgendwelche Afterhours in Hotelzimmern feiern, könnte man ja auch machen. Aber das würde mich überhaupt nicht befriedigen, weil da würde mir total die Sinnhaftigkeit drin fehlen. Aber wenn ich ja das dann nutze, meine Reichweite nochmal, um andere Menschen glücklich zu machen oder etwas zu bewirken, und ich bekomme da ja auch tägliches Feedback von E-Mails, dass Leute sagen, wow, durch mich haben sie wieder das erfahren oder gehen wieder mehr raus oder sie verstehen immer mehr das und das. Und dann sage ich, jo, das hat einen tiefen Sinn, was man da tut, und das macht mich total glücklich. Und da entsteht ja eine Empathie unseren Mitmenschen gegenüber. Und das ist ja auch ganz interessant, auch bei der Stressforschung, eines der wirksamsten Mittel, um den eigenen Stresspegel runterzufahren, ist es, wenn man empathisch seinen Mitmenschen gegenüber ist. Das finde ich auch ganz spannend. Ja, und so habe ich das einfach, hat sich das bei mir von alleine zusammengepuzzelt, und ich lasse mich da einfach treiben und keine Ahnung, wie lange ich das noch alles so mache. Ich meine, ich werde jetzt auch in 5 Jahren schon 50. Irgendwann wird das komisch, wenn man da als Opi auf dem DJ-Pult steht und auflegt. Oder sind dann, weil das passiert mir heute schon oft so, dass ich irgendwo auf dem Gig bin und dann kommen da blutjunge Mädchen mit so großen Augen auf mich zu und sagen so, oh mein Gott, Dominik Olberg, rennen auf mich zu und fallen mir um den Hals. Und ich denke so, yes, yes, yes. Und dann sagen die so, meine Mutter ist riesen Fan von dir. Ich dachte so, oh Scheiße.
Ja, ein bisschen ambivalent, aber, ja, wahrscheinlich.
Ja, ja, aber das ist ja auch wurscht. Aber, da, aber mir ist es, ich finde, man macht dann ja auch vieles gut, weil viele Sachen, also auch Techno oder die Schönheit zur Natur oder sowas, da sagen auch mal viele Leute, sind zu alt, dahin zu kommen oder sowas. Das ist so ein Quatsch. Das ist doch keine Frage des Alters, das ist eine Frage der Einstellung. Und ich ermutige viele Leute, dahin zu kommen. Und ich finde das total schön, gerade bei meinen Biodiversitätsshows, wie divers das Publikum ist. Da sind kleine Kinder dabei, da sind Studierende dabei, das sind aber auch emeritierte Professoren dabei oder Lehrer und das finde ich total spannend, weil die sitzen dann nebeneinander und erstmal denken so, die würden sich im Leben nicht sonst nebeneinander setzen auf einer anderen Veranstaltung und dann entstehen da Brücken. Ja. Ja, aber das ist ganz, mir ist das immer ganz wichtig, alle Leute abzuholen und niemanden auszusperren. Und sagen, ich will jetzt besonders cool sein und will nur die und die ansprechen, sondern ich finde, man macht dann alles richtig, wenn das Publikum möglichst divers ist, weil das ist toll, weil wir schaffen den Transformationsprozess nur im Kollektiv. Also
und indem wir über unseren eigenen Tellerrand rausschauen, wo es wieder die Interdisziplinarität dazu braucht und ja, deshalb war diese Vielfalt, ich finde
ja so. Ja, also interdisziplinär, aber auch transdisziplinär, also ja. Dass man von ganz anderen Richtungen da reinsticht. Und das ist, da sehe ich auch meine Aufgabe, weil ich habe ja eigentlich das studiert, Wissenschaft studiert, aber ich bin nicht weiter in die Forschung gegangen. Ich könnte jetzt auch irgendwo forschen und irgendwelche wissenschaftlichen Veröffentlichungen machen, aber das hat mich nicht befriedigt, das hat mich nicht glücklich gemacht, weil ich denke mir, wir haben eigentlich genug geforscht, wir wissen ja alles, aber wir müssen diese Inhalte den Leuten nahe bringen, denen die Augen öffnen und ich sehe da meine Funktion wirklich so als Dolmetscher, weil ich beide Seiten verstehe. Ich kann den wissenschaftlichen Background und weiß aber, wie ich es rüberbringen kann. Ich weiß, wie man Emotionen antizipieren kann als Künstler. Ich weiß, wenn ich das und das sage, dann reagiert das Publikum so oder wenn ich die Melodie spiele, das macht das mit den Leuten. Und da ist so das große Problem, weil es gibt so geniale Wissenschaftler, die so geniale Erkenntnisse haben und Wissenschaftlerinnen, aber die schaffen das nicht, das rüberzubringen. Und dann ist das so die Wissenschaft für den elfenbeinernen Turm. Und da müssen wir rauskommen. Da sehe ich mit meiner Aufgabe drin, diese Inhalte zu vermitteln. Und da, wir können ja gern darüber sprechen, ob Grün schöner als Blau ist oder Blau schöner als Rot ist. Das ist ja was Subjektives. Aber was mir da oft fehlt in der Wissenschaft, man sollte ja schon gemeinsame Nenner haben. Die sollten sein, ist etwas evidenzbasiert, also kann man es messen, ist es wissenschaftlich bewiesen, ist es auch logisch und dass man Kausalketten zu Ende denkt. Weil was ist Naturschutz? Da sind sich ja viele Leute auch gar nicht einig. Da sind sich auch Naturschützerinnen und Naturschützer nicht einig. Und da ist es immer ganz wichtig, das Bild im Ganzen zu sehen und die Dinge zu Ende zu denken. Und da sehe ich auch wiederum meine Aufgabe, auch als Künstler da drin, weil ich nochmal einen ganz anderen Blick da drauf habe und sage, hier ist denn hier wirklich schon Schluss oder mach doch mal weiter. Und da, das ist auch das Humboldtsche Bildungsideal. Die Gebrüder Humboldt haben ja auch schon gesagt, für einen wirklich holistischen Blick auf die Dinge sollte man Kunst und Wissenschaft gleichermaßen lehren. Und das ist auch ein Grund, warum ich am Museum für Naturkunde Gastwissenschaftler bin, weil ich genau in diese Fußstapfen da trete. Auf der anderen Seite gebe ich da auch immer wieder Impulse an dem Museum, weil jede wissenschaftliche Theorie geht ja auch immer mit dem kreativen Akt einher. Ja, man muss sich irgendwas vorstellen, ist was so oder so oder so. Weil nur, dass man etwas nicht messen kann, heißt ja lange noch nicht, dass es nicht existiert. Sonst gibt es ja keine Radioaktivität, bis die Marie Curie die entdeckt hätte. Und auch da ist es wieder ganz wichtig, interdisziplinär und transdisziplinär dran zu gehen. Und das müssen wir uns reinprügeln. Das muss die Aufgabe der Menschheit für die nächsten Jahre sein, dass wir ungewöhnliche Koalitionen und Allianzen schließen, dass wir Menschen haben, die vom Herz her dasselbe wollen oder das dahin zieht, die eine Wahrheit wollen, aber aus völlig unterschiedlichen Richtungen kommen, und die müssen wir auch alle akzeptieren. Auch erstmal, wenn das vollkommen unterschiedlich ist und nicht direkt urteilen. Das ist auch ein Riesenproblem. Wir urteilen, weil viel zu schnell ist mir alles immer zu hyperton. Die Leute werden direkt guillotiniert. Ich denke manchmal, wir sind bald in einem Neo-Jakobinismus. Also die Jakobiner damals bei der Französischen Revolution danach, die haben ja jeder, der andere Meinung war, wurde am nächsten Tag gehängt oder guillotiniert. Und das ist ja heutzutage auch so. Wenn einer mal eine andere Meinung hat, zack, wird er direkt gelünscht. Und da entsteht so ein ganz faschistisches Schwarz-Weiß-Sehen nur noch. Und das ist ganz gefährlich. Weil das, nochmal, das ist nicht das Prinzip der Natur. Das Prinzip der Natur ist das Bunte, das, die Zwischentöne. Und ich kann da jedem immer nur empfehlen, man sollte jedem Menschen immer erstmal mit einer positiven Neugier begegnen, auch wenn das erstmal vollkommen absurd einem erscheint. Also, ach, du siehst das so oder so. Das ist ja immer spannend, das sehe ich immer ganz anders. Und dann, da kommt man viel weiter mit, wenn man Menschen oder allem mit positiver Neugier erstmal begegnet, weil im Endeffekt, wollen wir alle ja nur geliebt werden, oder wir wollen, ja, der Mensch ist ein soziales Herdewesen, da glaube ich schon dran. Und wenn man jetzt nicht wirklich komplett krank oder verhärtet ist, kommt man doch immer wieder an den Punkt, wo es irgendwann die Herzen auch miteinander verbinden. Aber dafür muss man sich auch erstmal darauf einlassen. Also es ist eine Prüfung auf den Feingehalt von Geist und Seele, das erstmal aushalten zu können.
Ja, um das Gespräch auch offen überhaupt entstehen lassen zu können, gell? Diese positive Grundhaltung auch, ja. Dominik, du hast schon ein paar Mal jetzt von der Biodiversitätsshow gesprochen und auch, was uns erwartet, aber so ein bisschen, also es ist eine multimediale Show, gell? Was du da mitgebracht hast für uns. Es spricht mehrere Sinne an, es schränkt nicht ein für alt und jung und Akademiker und ja, alle Schichten, alle Sparten. Habe ich das richtig verstanden?
Das hast du richtig verstanden. Genau, also es war schon vollkommen richtig, was du alles gesagt hast. Verschiedene Darbietungsformen. Und mein Ziel ist halt eben, den Leuten zu zeigen, was ist das überhaupt, Biodiversität? Warum ist das eine Überlebensversicherung? Und möchte da halt eben auch Gedankengänge anregen, die man vielleicht vorher sich gar nicht so angeregt hat. Dazu gibt's auch immer wieder kleinere Videos. Dann ist es aber auch halt eben lustvoll. Ich tue Vogelgesänge live auf der Bühne in Noten transkribieren und damit Synthesizer nachspielen, dass man sich das nochmal ein ganz anderes Verhältnis dazu bekommt. Da kann man dann auch gerne mitraten. Und so ist, ich möchte einen Querschnitt zeigen. Was ist das Biodiversität? Was bedeutet das? Wo sind da Probleme? Probleme möchte ich aufzeigen. Und wie gesagt, das Ganze wird sehr lustvoll und niederschwellig gemacht. Und auch eine Melange, also wo ich bin ja da Wissenschaftskommunikator und Musiker in Personalunion auf der Bühne. Das heißt, ich wechsle ständig meine Gestalt, sag ich jetzt mal. Also das heißt, ich spiele ja ein Musikstück dann live mit meinen Synthesizern, und dazu wird dann ein Video gezeigt, was ich mit ganz tollen Filmemacherinnen oder Filmemachern kreiert habe, die Schönheit und Raffinesse der heimischen Natur zeigen. Und dann erkläre ich wieder was, dann rede ich wieder im Mikrofon, dann bin ich wieder Wissenschaftler, und so geht das immer hin und her. Dadurch wird das sehr kurzweilig, weil mal das Kognitive, mal das Emotionale angeregt wird, und dann wirst du wahrscheinlich traurig sein, wenn die 2 Stunden vorbei sind. Und dann ist es mir aber immer ganz wichtig, dass ich am Ende auch Handlungsweisungen rangebe, weil das zeigen auch die Studien, dass man über das Positive deutlich mehr bewirkt, aber dass es ganz wichtig ist, dem Menschen konkrete Handlungsanweisungen dran zu geben und auch da das Bild im Ganzen sehen zu können. Und das vermisse ich oft. Da sind wir auch wieder bei dem Punkt, weil Naturschutz keine Lobby hat. Und mit vielen Dingen, die ich da nennen werde, will es jetzt nicht verraten, die ganzen Handlungsanweisungen, kann man halt eben kein Geld verdienen. Und wo man kein Geld mit verdienen kann, dann hat auch keiner ein Interesse, das den Leuten zu erzählen. Das ist, finde ich, immer ganz spannend. Selbst viele Naturschutzorganisationen, das ist mir auch viel zu monoton, was die da denken, und zu engstirnig gedacht. Ich sage mal, hängt Insektenhotels auf und Nistkästen und so. Das werde ich erklären, warum ich das nicht so sehe und was dagegen spricht. Ich will es jetzt nicht alles verraten. auch, dass man da keinen Ablasshandel betreiben kann. Und das ist mir aber ganz wichtig, dass man nach der Show beschwingt rausgeht, dass das nachwirkt, dass man sich immer wieder denkt, boah, ist das geil, Natur ist so abgefahren, leck mich am Arsch. Und das wusste ich ja gar nicht, dass es so krasse Viecher bei uns vor der eigenen Haustür hier gibt. Und aber gleichzeitig, dass man auch Anregungen hat, wirklich nachhaltig etwas zu verändern auf verschiedenen Ebenen. Das ist so meine Intention dabei.
Dominik.
Die Birgit schläft ja schon fast ein hier, sag mal. Muss man Kaffee trinken, Birgit?
Ja, unbedingt. Jetzt um 11 wäre das jetzt eine super Idee von mir.
Ich denke drüber Kaffee, noch. Birgit. Ja. Birgit will ins Bett. Raus hier.
Das war unser Gespräch mit Dominik Eulberg. Und wenn du Lust drauf bekommen hast, Dominik sowohl als Wissenschaftler als auch als Live-DJ zu erleben, besuch uns doch im Mai bei den Glücktagen. Alle Infos, Termine und Tickets findest du auf www.glück-tage.com. Wir freuen uns auf dich.